Der plötzliche Herztod, das ist heute unser Thema im Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und ich spreche dieses Mal mit dem leitenden Arzt der Sektion Rhythmologie und Elektrophysiologie des Klinikums Traunstein und Kardiologen Professor Hans Ruprecht Neuberger. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Fuchs.
Plötzlicher Herztod, was genau passiert da im Körper?
Also man muss sich das so vorstellen, das Herz ist eine Pumpe. Und üblicherweise pumpt diese Pumpe oder schlägt 60 bis knapp 100 Mal pro Minute in Ruhe, bei Belastung natürlich schneller. Und beim plötzlichen Herztod hört das Herz auf zu schlagen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Elektrisch gesehen, weil das Herz entweder viel zu schnell erregt wird, also bei Kammerflimmern oder Kammertachykardien nennen wir das. Das sind spezielle Formen des Herzrasens, bei denen der Herzmuskel keine Zeit mehr hat zu erschlaffen und sich zu füllen und deshalb auch nicht mehr koordiniert pumpt. Und auf der anderen Seite stehen die langsamen Rhythmusstörungen, also das Herz bleibt einfach stehen, weil der Impuls, der elektrische Impuls, der das Herz steuert, fehlt. Und in beiden Fällen bricht der Kreislauf zusammen. Das heißt, die Organe werden nicht mehr mit Blut und damit nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Und am schwerwiegendsten ist das dann für das Gehirn. Und nach relativ kurzer Zeit verstirbt der Mensch.
Wie kommt es denn zu so einem plötzlichen Herztod?
Da gibt es eine ganze Reihe von möglichen Ursachen. Das häufigste ist sicher die koronare Herzerkrankung und deren Folgen, also salopp gesagt die Verkalkung von Herzkranzgefäßen, der Herzinfarkt. Das heißt, in dem Moment, wenn ein Herzkranzgefäß verschlossen wird, wird der Herzmuskel in bestimmten Regionen gar nicht mehr durchblutet und fällt dann in seiner Pumpfunktion aus. Und das kann zu eben den vorgenannten Herzrhythmusstörungen führen und dann eben zum plötzlichen Stillstand des Kreislaufs. Das ist sicher die häufigste Ursache, so etwa 2/3 der Kreislaufstillstände oder plötzlichen Herztode sind auf einen Herzinfarkt oder auf die Folgen der koronaren Herzerkrankung zurückzuführen. Und daneben gibt es seltenere Ursachen, also strukturelle Herzerkrankungen nennen wir das. Beispielsweise, wenn der Herzmuskel aufgrund einer erblichen Erkrankung verdickt ist, wenn der Herzmuskel insgesamt geschwächt ist. Wir nennen das Kardiomyopathien, also Herzmuskelerkrankungen. Auch wenn der Herzmuskel eine Entzündung hatte, Myokarditis, Herzmuskelentzündung. Das haben wir jetzt in der Covid-Pandemie recht häufig gesehen. Und es gibt noch andere Erkrankungen, sogenannte Ionenkanalerkrankungen. Das sind angeborene Erkrankungen, bei denen letztlich durch einen Gendefekt bestimmte elektrische Funktionen im Herzen gestört sind und die prädestinieren dafür dann, dass schwerwiegende Herzrhythmusstörungen auftreten. Auch da gibt es eine ganze Reihe verschiedener Erkrankungen, aber das ist schon wieder recht selten. Also das häufigste ist tatsächlich Herzinfarkt, koronare Herzerkrankung und die strukturellen Herzerkrankungen, auch zum Teil angeborene Herzfehler, die auch das Risiko erhöhen können.
Wie häufig kommt das denn vor, so ein plötzlicher Herztod? Und wie oft kann ein Patient mit diesem Krankheitsbild gerettet werden? Also wie viele überleben es denn, wenn man es jetzt mal so ganz direkt fragt?
Fangen wir mit der ersten Frage an. Ne? Wie häufig tritt es auf? Man muss es in gewisser Weise schätzen, denn wenn ein Mensch verstorben ist, im Nachhinein rauszufinden, woran er denn jetzt wirklich gestorben ist, ist nicht immer ganz einfach. Man geht davon aus, dass in Deutschland etwa 60.000 bis 70.000 plötzliche Herztodesfälle pro Jahr auftreten. Das entspricht ungefähr 15% der Todesfälle, also ist nicht selten. Zur Frage, wie häufig wird das überlebt? Also wenn man vom Herztod spricht, muss man sagen, dann ist es nicht überlebt, aber man kann den Herzstillstand überleben. Andere nennen das auch tatsächlich den überlebten plötzlichen Herztod. Und dieses Überleben dieses Herzstillstands ist eher selten. Das sind 10% der Menschen, die einen plötzlichen Herzstillstand oder Herztod erleiden, überleben das trotz aller Maßnahmen nur. Das heißt, 9 von 10 versterben. Und überleben heißt, selbst atmend das Krankenhaus verlassen. Damit haben wir noch nicht darüber gesprochen, ob diese Menschen, ja, sagen wir, neurologisch uneingeschränkt sind, ob die noch klar denken können und sich äußern können und mit ihrer Umwelt wie zuvor interagieren können. Das ist nämlich das Problem. Das Problem ist, dass das empfindlichste Organ dann das Gehirn ist. Und nach wahrscheinlich 3 bis 4 Minuten ist das Gehirn tot. Das heißt, die Zeitspanne ist sehr knapp, muss man sagen, in der noch was zu retten ist und in der insbesondere das Gehirn zu retten ist.
Wer ist denn besonders gefährdet?
Also wenn man das vorher wüsste, dann könnten wir ganz viele dieser Menschen retten. Ne? Das ist genau das Problem, das vorher zu wissen, wer ist denn gefährdet. Man kann das nur allgemein sagen, gefährdet ist im Grunde derjenige, der ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat. Und ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja, hat man dann, wenn man raucht, hat man, wenn man einen hohen Blutdruck hat, der nicht behandelt ist, wenn hohe Blutfette, Stichwort Cholesterin, vorliegen. Also das sind Faktoren, die das Risiko deutlich erhöhen. Aber auch wer eine deutlich eingeschränkte Pumpfunktion des Herzens hat im Rahmen einer spezifischen Herzerkrankung, die bereits bekannt ist, kann ein deutlich erhöhtes plötzliches Herztodrisiko haben. Das zu bestimmen ist Aufgabe dann im Zweifel, zumindest wenn eine Herzerkrankung vorbekannt ist, des behandelnden Kardiologen.
Jetzt heißt es ja plötzlicher Herztod. Kommt es wirklich komplett ohne Vorwarnung oder gibt es doch Anzeichen?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage und die ist schwierig zu beantworten. Das ergibt sich daraus, dass, wie gesagt, 9 von 10 der Menschen, die plötzlich versterben, dies nicht überleben. Das heißt, wir können die natürlich nicht mehr fragen. Wir können schon Angehörige fragen, ob kurz vorher Beschwerden geäußert wurden von dem jeweiligen Patienten. Und ja, wenn es sich um einen Herzinfarkt beispielsweise handelt, haben diese Menschen häufig schon Beschwerden. Also die haben Brustschmerzen, die haben Schmerzen in den Hals ausstrahlend, in den linken Arm, zum Teil auch sehr uncharakteristische Beschwerden wie Bauchschmerzen, Übelkeit. Gerade bei Frauen sind die Beschwerden häufiger uncharakteristisch. Solche Beschwerden werden schon geäußert, aber die Definition des plötzlichen Herztods setzt voraus, dass der Patient oder der Mensch vermeintlich 24 Stunden vorher gesund war. Das heißt, in der Zeit davor keine spezifischen Beschwerden verspürt hat. Das schließt natürlich nicht aus, dass er kurz vor dem eigentlichen Ereignis eben Beschwerden hatte, wie beispielsweise bei einem akuten Herzinfarkt, aber vielleicht auch Beschwerden im Sinne von Schwindel, drohender Bewusstlosigkeit, Ähnliches. Das Problem an diesen Beschwerden ist, dass sie zum Teil recht unspezifisch sind. Nichtsdestotrotz, wer plötzlich auftretende Brustschmerzen, Bauchschmerzen, Schmerzen in den linken Arm ausstrahlend verspürt, sollte tatsächlich den Notruf wählen. Denn lieber einmal zu viel den Notruf gewählt, lieber einmal zu viel beim Arzt ein EKG geschrieben oder durch den Notarzt ein EKG geschrieben, als das eben zu versäumen.
Das wäre jetzt schon fast meine nächste Frage auch gewesen. Also ob können oder sollen Betroffene in der akuten Situation noch irgendwie reagieren? Also Sie haben gerade schon gesagt, wenn man merkt, man hat plötzliche Brustschmerzen, Schmerzen im Arm, Bauchschmerzen, dann sofort den Notarzt rufen. Gibt es noch irgendwas anderes, was man in der Situation tun könnte?
Ja, das ist schon das Entscheidende. Also grundsätzlich Hilfe zu suchen oder jemand anderen zu rufen, der vielleicht in Rufweite ist oder in der Nähe, auch das hilft. Denn möglicherweise kann man ja ein paar Minuten später selber gar nicht mehr so reagieren. Also Hilfe rufen im weitesten Sinn ist natürlich die richtige Maßnahme.
In der akuten Situation Hilfe holen. Wenn mich das jetzt betrifft, dass ich also die helfende Person wäre, dafür haben wir noch einen Spezialisten mitgebracht, und zwar den Notfall- und Intensivmediziner Matthias Volz. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Frau Fuchs.
Woran erkenne ich denn als Laie das überhaupt, dass ein anderer Mensch in meiner Nähe gerade die Symptome eines plötzlichen Herztods erleidet?
Es ist so, dass wir dann einem einfachen Algorithmus folgen. Das läuft nach Prüfen, Rufen und Drücken. Das sind eigentlich die einzig 3 relevanten Punkte, die es für einen Laien abzuarbeiten gibt. Prüfen heißt, dass man prüft, ob der Angehörige, das ist es leider im meisten der Fälle natürlich, ansprechbar ist. Wenn der Patient nicht ansprechbar ist, wird während dem Prüfen auch die Atmung überprüft. Und wenn ein Patient oder der Angehörige innerhalb von 10 Sekunden nicht atmet, dann ist es ein Kreislaufstillstand. Davon kann man ausgehen. Sie werden merken, dieses landläufige Pulsfühlen ist raus. Tatsächlich auch für uns Profis ist das raus. Es ist wirklich, weil die Fehlerquote auch bei Profis extrem hoch ist. Also wir haben eine 50-prozentige Trefferquote, ob wir den korrekten Puls oder unseren eigenen tasten. Weswegen das Prüfen eigentlich wirklich nur einfach auf das Bewusstsein des Patienten zielt und auf die Atmung. Wenn man festgestellt hat, dass kein Bewusstsein und keine Atmung vorliegt, liegt ein Kreislaufstillstand vor. Ab dann greift das zweite Konzept, das ist das Rufen, um Hilfe rufen. Das ist in Deutschland oder international gültig, die 112. Und gerade in unserem Landkreis zum Beispiel läuft über die Leitstelle eine telefongestützte Wiederbelebungshilfe an. Das heißt, der Leitstellendisponent wird zeitgleich im Hintergrund zu Ihnen Rettungsmittel disponieren und Sie aber bei der Wiederbelebung unterstützen. Das heißt, Sie werden nicht mehr allein sein während der ganzen Geschichte. Sie haben Hilfe von Anfang an. Die meisten stellen dafür ihr Handy auf laut. Das geht auch relativ schnell und Sie werden dann auch nicht mehr alleine gelassen, bis der Rettungsdienst eintrifft. Also selbst wir, wenn wir da als Notfallmediziner ankommen, haben quasi noch das Feedback über die Leitstelle und wissen die Zeiten ungefähr auch, was alles vorgefallen ist und bekommen die Informationen über den Leitstellenmitarbeiter. Und Sie werden schon merken, ich habe den dritten Punkt drücken jetzt übersprungen. Den wird Ihnen dann entweder der Leitstellendisponent anleiten und das ist das Relevante. Auch da gibt es immer Unsicherheit. Mache ich etwas falsch? Nein, Sie werden es wieder von mir hören. Es ist nur prüfen, rufen und drücken. Kein Beatmen, nur drücken und einfach hart und schnell drücken.
Das finde ich schon mal beruhigend, dass man dann bei einer Notrufzentrale geleitet werden würde, weil ich habe mir jetzt gerade gedacht und ich schätze mal, so geht es wahrscheinlich auch einigen Hörern. Oje, oje, der letzte Erste-Hilfe-Kurs, der war bei der Führerscheinprüfung und das ist doch schon eine Zeit her. Also ich glaube, ich wäre in der Situation eventuell schon ganz schön überfordert. Aber Sie sagen, also man kann nichts falsch machen, oder?
Korrekt, man kann nichts falsch machen. Der schlimmste Fehler ist, nichts zu machen. In Deutschland ist es so, dass wir eine Wiederbelebungsquote erheben können aufgrund eines Registers, was wir führen. Und da hängen wir seit 4 Jahren bei ca. 40% Laienreanimationsquote. Die ist aber für dieses Überleben Bedingung. Es überleben deswegen 9 von 10 nicht, weil eben diese Organe, die lebenswichtigen, nicht durchblutet werden, eben das Gehirn. Bis der Rettungsdienst bei Ihnen zu Hause erscheint, vergehen im Schnitt 8 bis 9 Minuten. Und wir haben gehört, 3 Minuten braucht das Hirn, bis es abstirbt. Das heißt, diese Zeit muss überbrückt werden. Die kann keiner überbrücken, außer die anwesenden Helfer, die Laien. Und diese Zeit zu überbrücken geht, wenn man es macht, tatsächlich extrem leicht. Die Zeit wird verfliegen. Bei all den Angehörigen, die wir auch später interviewen, die sagen, das ging ziemlich schnell. Es kam sofort irgendwie der Rettungsdienst, weil es auch für diese 8 Minuten, 6 Minuten, die sie da überbrücken, mit diesem Drücken durch diese Hilfe der Leitstelle eigentlich sie einem Konzept folgen, an dem wir hoffentlich eine Routine schaffen. Und das ist das Hauptproblem in Deutschland, weil die meisten ersten Hilfekurse kommen zum Führerschein, dann nie wieder. Und es ist so, dass wir auch in Deutschland nach links und rechts schauen. Der Deutsche Wiederbelebungsrat hat schon lange eine Initiative gegründet, weil sie andere Länder in Europa beobachten. Norwegen zum Beispiel hat eine Quote von Laienreanimation weit über 80%. Das heißt, ein Urlaub in Norwegen ist nicht nur von der Umgebung schön, sondern auch statistisch wahrscheinlich nicht auf jeden Fall kein Nachteil. Und die Frage ist, wie wir dorthin kommen. Und der große Unterschied ist die rhythmische Übung dieser 3 Punkte, prüfen, rufen, drücken, was man in die Schule integrieren muss. Das ist eigentlich der wesentliche Faktor, den die anderen Nationen anders machen, weswegen das eine der wichtigsten Sachen ist, für jeden, entweder natürlich kann ich nur Werbung machen, Wiederbelebungskurse zu suchen beim BAK oder bei anderen Maltesern. Da gibt es jede Hilfsorganisation. Ich habe nur 2 genannt, möchte keinem zu nahe treten. Aber die kann man eben hier in der Region besuchen, als auch natürlich die Laienreanimation in die Schule zu integrieren.
Da tun Sie ja einiges dafür. Sie haben einen Verein gegründet, der heißt Kids Save Lives Chiemgau e.V. Und da gehen Sie tatsächlich in Schulen, gell? Das habe ich richtig verstanden.
Genau. Es ist seit 2014, gab es eine Kultusministerkonferenz in Düsseldorf. Die hat es beschlossen, dass das doch sinnvoll ist, dass das man auch in Deutschland tut. Und wurde als offene Empfehlung eben den Schulen ausgestellt. Natürlich ist dieser Umsetzungsstand sehr, sehr different in allen Bundesländern und hängt an der persönlichen Initiative im einzelnen Landkreis. Und bei uns ist es so, dass wir der Empfehlung des Deutschen Wiederbelebungsrats folgen, die eine Initiative, die deutschlandweit gilt, Kids Save Lives, sogar europaweit, praktisch ab der 7. Klasse den Wiederbelebungsunterricht mit 2 Schulstunden pro Schuljahr etabliert. Und wir helfen quasi sowohl in der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien, Simulatoren als auch Tutoren, die praktisch den Wiederbelebungsunterricht durchführen, mit dem Ziel, dass natürlich später die Lehrer das auch autark mit den Schülern und eigenen Simulatoren dann in Zukunft hoffentlich durchführen können.
Wie reagieren die Schüler? Kapieren die das gleich oder wie geht es ihnen da damit?
Total easy. Also das ist ganz einfach, weil sie haben keinerlei Berührungsängste, gehen auch zu diesen Zwischenfällen, also wir spielen auch Simulationen durch. Diese Wiederbelebungstrainings ändern sich immer von Jahr zu Jahr. Je fortgeschrittener man wird, umso schwieriger machen wir es auch. Also es ist keinerlei Berührungsangst, gehen sofort zu dieser Situation, nehmen sich dem an und sind auch von diesem Konzept Prüfen, Rufen, Drücken gar nicht so leicht abzubringen. Auch wenn ich das ab und zu mal versuche zu stören, machen die das extrem gut. Es gibt auch Berichte, eben schon publiziert von Laienreanimationen, auch durch Jugendliche und Kinder, die sicherlich das konsequent verfolgen und in einem Erwachsenen, ich will es defensiv formulieren, sicher nicht nachstehen, eher sogar das noch konsequenter verfolgen, das Konzept.
Also wie oft sollte man das dann eigentlich machen? So, wie oft sollte jeder von uns so einen Auffrischungskurs machen, dass er dann in der akuten Situation reagieren kann?
Mindestens jährlich. Wir in der Klinik machen es tatsächlich, wenn man den Daten verfolgt, sogar alle 3 Monate. Man weiß, dass diese Wiederbelebungsfähigkeiten rasch nachlassen und nach einem Jahr werden es, wenn man nur eine einmalige Übung betrachtet, schaffen es nur noch 10%, das richtig adäquat durchzubringen. Aber durch diese jährliche Schulung in der Schule generieren wir, das merken wir auch in unseren Kursen und das ist auch schon belegt, eigentlich so eine Art Lernerfolg wie beim Radfahren. Das ist etwas, was Sie sich automatisiert in Ihren Lernprozess eingehen, auch wenn Sie mal 3 Jahre nicht auf dem Fahrrad gesessen sind. Beim 4. Jahr geht's wieder und Sie kommen und halten das Gewicht. Das ist beim Wiederbeleben dann, beim Prüfen, Rufen, Drücken dasselbe.
Ist es denn in Norwegen eigentlich denn so, wenn Sie sagen, die haben eine Quote von 80-90%, dass das da jedes Jahr gemacht wird, vielleicht auch nicht nur in der Schule, sondern irgendwie in der Arbeit? Oder sind wir da einfach schlecht oder was machen die anders?
Auch eine sehr gute Frage. Es ist konsequenter umgesetzt. Wir sprechen von der Rettungskette. Also wenn ein Patient ins Krankenhaus kommen will oder zu den Profis kommt, davor ist eine Rettungskette geschaltet. Das heißt, man muss den Kreislaufstillstand erkennen, man muss die Zeit überbrücken bis zum Rettungsdienst und der Rettungsdienst muss an sich seine Hausaufgaben machen bis in die Klinik. Da muss ein Glied in das andere greifen. Ist ein Glied zu schwach, wird dieses Überleben eigentlich schon nicht mehr gewährleistet. Am besten Beispiel lässt sich auch an Tschechien, das ist das andere Beispiel. Es gibt 2 europäische Länder mit über 80% Laienreanimationsquote, das ist auch Tschechien. Wenn Sie da in Prag mal U-Bahn fahren, da sehen Sie an jeder Tafel, was Sie machen müssen, wenn ein Patient bewusstlos irgendwo liegt. Da kommt dieses Prüfen, Rufen, Drücken-Konzept, ist allgegenwärtig in der Öffentlichkeit. Es ist in Werbungen allgegenwärtig in der schulischen Ausbildung, in der universitären Ausbildung, wenn Sie eine Uni-Karriere anstreben, auch. Da sind auch Medizinstudenten in diesem Bereich aktiv. Also es ist viel, viel präsenter und durchdringt die Gesellschaft, weil es ist ein soziales Problem. 70% dieser Kreislaufstillstände passieren im häuslichen Umfeld. Und wenn man es hart nimmt, wir reden über ihre Familienangehörigen. Schwester, Bruder, Mama, Papa oder Kind. Das können wir ja nicht festlegen und vorsehen, aber es ist ein Angehöriger. Und das ist diese soziale Verantwortung, der wir uns in Deutschland stellen müssen.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Situation. Also es wäre so, wie Sie sagen, meistens ist ein Angehöriger, fällt vor mir um und ich rufe den Notarzt. Und Sie haben gesagt, die leiten einen dann da durch. Was sagen die mir denn? Und was sagen die mir denn, wenn ich zum Beispiel wirklich erstmal unter Schock stehe? Weil ich kann mir vorstellen, ich könnte mich erstmal überhaupt nicht bewegen oder was auch immer.
Also das ist ein bayerischer Algorithmus tatsächlich. Also diese Telefon-CPR, so wie das heißt, ist ein bayerisches Konzept. Das ist überall in Bayern gleich, wenn Sie da anrufen, eine Leitstelle. Und Ihre Leitstelle ist Teilnehmer an diesem Konzept, wird ein Algorithmus auch abgearbeitet vom Leitstellenmitarbeiter. Und die sind alle sehr geschult im Anleiten an den Laien. Die werden Ihnen sagen, Sie müssen Ruhe bewahren. Sie werden sagen, Ihr Angehöriger hat einen Kreislaufstillstand. Und ich bin jetzt bei Ihnen und ich werde Ihnen helfen, diese Zeit zu überbrücken. Und also wir durften das selber auch zuletzt in einem Kurs, haben wir das auch live eingespielt unter Hilfe der Leitstelle, dass auch mal unsere Arzthelferinnen, die sonst das ja auch nicht den Notruf wählen, das macht ja keiner von uns eigentlich, von den Profis, wir sind ja mehr oder weniger auf der anderen Seite, war das für die auch spannend. Die Leitstelle hat das auch mitbekommen und hat dann quasi uns da angeleitet und auch, ich kann sagen, es waren 60 Arzthelferinnen, die haben sich alle gut aufgehoben gefühlt und die waren auch nicht darauf vorbereitet und haben alle gesagt, das ist jetzt gut abarbeitbar, ohne irgendwelche Unsicherheiten zu hinterlassen, weil das ist das Hauptproblem. Wir auf Intensivstation sehen die Angehörigen und die häufigste Frage ist, habe ich genug gemacht? Hätte ich mehr machen können? Das ist diese soziale Verantwortung, von der wir sprechen. Und dafür gibt es ein Konzept, eben diese Unsicherheit zu überwinden.
Und was sagen die dann? Also wie leiten die einen da durch? Erstmal sagen sie, ich bin jetzt bei Ihnen. Ja, das ist, ich finde das auch, wenn man sich das vorstellt, ist schon mal beruhigend in der Situation, dass da jemand am Telefon ist, der sich auskennt.
Es gibt eine kurze und eine lange Antwort. Die kurze Antwort ist, drücken. Und sie werden während dem Drücken angeleitet, wie schnell sie drücken. Okay. Natürlich, die längere Antwort ist, sie werden aufgefordert, den Oberkörper freizumachen, also den Oberkörper zu entkleiden, dann den Druckpunkt zu finden, der ist einfach mittig auf dem Brustkorb, zwischen den Brustwarzen zu finden, dass sie eine Hand auf den Brustkorb legen, die zweite Hand darüber und dann mit gestreckten Armen schnell und hart drücken. Und er wird sich sogar einzählen, also wie schnell sie drücken. Sie müssen weder eine Angst haben, dass sie zu schnell oder zu langsam drücken. Sie bekommen über den Telefonisten ein Feedback, sagen wir, über die Wiederbelebungsgüte, die sie da durchführen.
Und das ist es dann schon. Das macht man vereinfacht gesagt so lange, bis der Notarzt da ist.
Und ich verspreche Ihnen, die Zeit wird fliegen. Es gibt noch ein zweites Konzept, was auch, man sagt so 15-20% der Wiederbelebungen sind im öffentlichen Raum. Und hier sind AEDs verfügbar. AEDs in der DEFI, die schulen wir auch schon in der Schule. Also auch die Siebtklässler bei uns bekommen schon eine Schulung am AED. Und der ist für Laien gemacht, nicht für Profis. Und ermöglicht halt eine möglichst schnelle Defibrillation, also eine elektrische Therapie dieser schnellen Herzrhythmusstörung, noch bevor der Rettungsdienst ist. Und mir ist als Notarzt nichts lieber, als ich komme zu einer Wiederbelebung. Es gibt eine suffiziente, also eine funktionierende Laienreanimation. Jemand hat schon einen AED, zum Beispiel bei einer Bank. Ich muss, darf wahrscheinlich keine Bank sagen, also eine Bank heruntergenommen und diesen AED-Empfehlungen, weil der wird mit Ihnen sprechen, umgesetzt und den Patienten dann, wenn es etwas Schockbares ist, auch geschockt haben. Und der Patient ist wieder wach.
Und dann kommt der Notarzt und dann übernehmen Sie und der Patient kommt ins Krankenhaus, nehme ich an, oder?
Auch den Fall spielen wir in den Schülersimulationen immer durch. Eine erfolgreiche AED-Anwendung praktisch schon bevor der Rettungsdienst ankommt. Und ich verspreche alle unseren Schülern immer, wir nehmen den Patienten trotzdem mit, wir lassen ihn nicht bei ihren Angehörigen. Ich verspreche es Ihnen. Weil natürlich die Ursache zu bekämpfen ist. Und entweder der Patient in einer hohen Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt hat oder eine weitere Therapie im Krankenhaus eben benötigt. Mhm.
Wenn jetzt der Patient das Krankenhaus lebend erreicht, Herr Professor Neuberger, wie geht's denn dort weiter? Was tun Sie denn dann?
Also bereits im Rettungswagen wird ein EKG geschrieben werden, was die erste diagnostische Maßnahme ist im Hinblick auf Herzinfarktdiagnostik. Wir haben ja gehört, dass das die häufigste Ursache eines solchen plötzlichen Herztodes ist und rasch erkannt werden muss. Und wenn tatsächlich ein Herzinfarkt vorliegt, dann wird der Patient direkt in das Herzkatheterlabor verbracht. Dort wird eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Das heißt, mit Kontrastmittel werden die Herzkranzgefäße dargestellt und man schaut, ob da ein Herzkranzgefäß verschlossen ist. Und wenn ja, wird es wieder eröffnet werden durch Ballondilatation, also durch eine Ballonaufweitung oder durch das Einsetzen einer Gefäßstütze, die dann ein verschlossenes Herzkranzgefäß wieder offen hält. Das ist die erste Maßnahme. Wenn kein akuter Herzinfarkt vorliegt, dann wird weitere Diagnostik im Krankenhaus erfolgen, also beispielsweise ein Ultraschall des Herzens. Der Patient wird natürlich auch klinisch untersucht, weil andere Ursachen auch einen Herz-Kreislauf-Stillstand bedingen können, die nicht unbedingt primär das Herz betreffen, also zum Beispiel auch die Lunge oder die großen Gefäße. Unter Umständen wird dann weitere bildgebende Diagnostik durchgeführt, Schnittbilddiagnostik, also CT beispielsweise. Und dann wird zunächst die Akutphase überbrückt. Also wenn der Patient natürlich wieder, das wäre das schönste Beispiel, wieder schon wach und bei Bewusstsein im Krankenhaus ankommt, ist das einfacher. Im anderen Fall wird er zunächst beatmet sein und Man wird versuchen, diese Beatmung dann über die nächsten Stunden wieder auszuschleichen, zu schauen, ist der Kreislauf mittlerweile wieder selbstständig und ausreichend stark vorhanden. Und währenddessen schon eben durch Untersuchungen wie Herzkatheter, andere bildgebende Verfahren, EKG-Aufzeichnungen, auch serielle, also immer wieder EKG-Aufzeichnungen und natürlich auch das Erfahren der Vorgeschichte, zum Beispiel über den Hausarzt oder über Angehörige, dann versuchen, der Sache auf die Spur zu kommen. Auch die Familiengeschichte spielt dann unter Umständen eine Rolle. Also gab es Familienangehörige, die im jungen Alter schon in der Vergangenheit plötzlich und unerklärlich verstorben sind. Das würde den Verdacht wieder auf genetische Ursachen eines plötzlichen Herztodes lenken und so weiter. Also das wird dann eine ganz breite Differentialdiagnose, wenn nicht der Herzinfarkt oder eine bekannte strukturelle Herzerkrankung ursächlich war.
Muss denn dann der Patient Angst haben, dass das in Zukunft wieder passiert? Oder wenn Sie diese ganzen Risiken abgeklärt haben, dann kann man sagen, ist er dann, wenn er das Krankenhaus verlässt oder vielleicht die Nachsorgeuntersuchung gemacht hat, auch wieder gesund in Anführungszeichen?
Ja, das ist in dem Moment natürlich die wichtigste Frage, die man sich stellen muss. Wenn ein Herzinfarkt ursächlich für diesen plötzlichen Herztod und für die Kammerrhythmusstörungen war, dann wird der ja behandelt, meistens durch Katheterintervention, also durch Wiedereröffnen des Herzkranzgefäßes. Und in diesem Fall gehen wir davon aus, dass dann auch die Ursache für diesen plötzlichen Herztod behandelt ist. Das heißt, die wesentliche Konsequenz ist eine medikamentöse Behandlung der koronaren Herzerkrankung, auch der Herzschwäche, wenn eine zurückbleibt. Das ist ganz wichtig, auch für die Verhinderung vom plötzlichen Herztod. Also Medikamente werden dann einzunehmen sein, und zwar dauerhaft. Auch das muss man dem Patienten und den Angehörigen erklären, wie wichtig das ist. Medikamente, die zum einen die Herzkranzgefäße offen halten, aber die auch die Risikofaktoren behandeln oder eine Herzschwäche unterstützen bzw. behandeln. Das ist das eine. Und dann gibt es die Patienten, bei denen kein akuter Herzinfarkt Ursache des plötzlichen Herztodes ist. Und in diesen Fällen wird meistens ein Defibrillator implantiert. Das heißt, wir hatten vorhin über den AID schon was gehört, also den automatischen externen Defibrillator. Das sind Geräte, die automatisiert den Herzrhythmus erkennen können und einen Schock abgeben zur Wiederbelebung, also die Kammerflimmern oder schnelle Kammerrhythmusstörungen dadurch beseitigen können. Und neben diesen relativ großen Geräten, das sind so Kästen, die man von der Wand eben nehmen kann, wie Herr Volz das vorhin geschildert hat, gibt es die auch miniaturisiert, also so groß wie vielleicht zwei Streichholzschachteln. Und diese Geräte kann man unter die Haut einsetzen und über ein Kabel, das über eine Vene ins rechte Herz geführt wird, mit dem Herz elektrisch verbinden, und dann werden diese implantierten Defibrillatoren, also eingesetzten Defibrillatoren, werden 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche den Herzrhythmus überwachen. Und wenn solche Geräte eine schnelle Herzrhythmusstörung aus der Herzkammer feststellen, können sie diese behandeln. Das heißt, entweder können sie diese durch Schrittmacherstimulation, durch schnelle Stimulation dazu bringen, zusammenzubrechen. Das klingt komisch, aber Kammerherzrasen hat zum Beispiel eine Frequenz von, ich sag mal, 200 pro Minute. Und wenn das Gerät das erkennt, kann es schnelle Schrittmacherimpulse abgeben, etwas schneller als dieses Herzrasen, zum Beispiel mit 220, 230 pro Minute. Und nach wenigen dieser Impulse kann dann das Herzrasen zusammenbrechen und es tritt wieder ein normaler Rhythmus auf. Das würde der Patient nicht mal merken. Das geht so schnell. Und das rettet tatsächlich dann den Patienten vor der Bewusstlosigkeit oder dann auch dem plötzlichen Herztod. Oder es tritt tatsächlich Kammerflimmern auf, also keine regularisierte Herzaktion mehr elektrisch. Auch das erkennt so ein Defibrillator und würde dann einen Schock abgeben, also eine hohe Energie, kurzzeitig einen Stromstoß, so wie man das aus Fernsehserien kennt, wenn solche Geräte von außen angesetzt werden, oder so wie es eben auch dieser automatische Defibrillator, dieser AED macht. Also es wird kurzzeitig ein hoher hochenergetischer Stromstoß abgegeben, der das Herz wieder in den Takt bringt.
Und jetzt zum Abschluss noch die Frage, was kann man denn oder kann man selbst etwas tun, damit es erst gar nicht dazu kommt, dass man so einen plötzlichen Herztod erleidet?
Völlig verhindern werden wir das natürlich nicht können. Und das ist vielleicht auch fast eine philosophische Frage, ob jeder das möchte, den plötzlichen Herztod verhindern. Denn sterben werden wir alle müssen. Und die Frage, wie man stirbt und ob der plötzliche Herztod die schlimmste Art zu versterben ist, die kann man sich natürlich auch stellen im Einzelfall. Aber dennoch, natürlich, es gibt vermeidbare plötzliche Herztodesfälle. Und vermeiden lassen sie sich insbesondere durch eine gesunde Lebensführung, also ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, Stichwort mediterrane Kost, also viel Gemüse, eher Fisch, wenig Fleisch, ungesättigte Fettsäuren, also Stichwort Pflanzenöle, und nicht rauchen. Ja, das sind die wesentlichen Dinge, die man machen kann. Natürlich ist es auch sinnvoll, beim Hausarzt ab und zu vorbeizugehen, mal den Blutdruck messen zu lassen oder ihn selbst zu messen, den Zucker mal messen zu lassen, die Blutfette bestimmen zu lassen, um zu sehen, ob hier Risikofaktoren vorliegen, die sich gut behandeln lassen und die dann deren Behandlung dann letztlich auch dem plötzlichen Herztod vorbeugt.
Dann sage ich vielen Dank, Professor Hans Ruprecht Neuberger, leitender Arzt der Sektion Rhythmologie und Elektrophysiologie des Klinikums Traunstein, für diese Informationen zum plötzlichen Herztod. Und vielen Dank an den Notfall- und Intensivmediziner Matthias Volz für die gute Erklärung der Erste-Hilfe-Maßnahmen. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle mit mir, Verena Fuchs. Und wenn Sie was verpasst haben, finden Sie die ganze Sendung in Kürze überall, wo es Podcasts gibt. Und auch in der Mediathek auf bayernwelle.de. Noch einen schönen Donnerstagabend.